Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe ganz wenig Fehltage.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen und das ist kein Leben.
Bei mir war das immer so ein Hoch und Runter zwischen Zunehmen ohne Tabletten, Abnehmen mit Tabletten. Und jetzt unter der Cannabinoid-Therapie kann ich das erste Mal richtig essen, richtig schlafen und richtig zur Ruhe kommen.
In der Schmerzbehandlung geht man von 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% für mich erreicht.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer. Ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken, kurz VCA. Auch in dieser Folge gehe ich wieder einmal der Frage nach, sind Patienten Kiffer auf Rezept? Für diese Recherche habe ich heute mal wieder einen besonderen Gast. Er heißt Thorsten Hetfeld, ist 53 Jahre alt und leidet seit seiner Kindheit an einem genetischen Knochendefekt mit stark deformierten Knochen. Die Erkrankung nennt sich polyostische fibröse Dysplasie nach Liechtenstein oder auch McCune-Albright-Syndrom. Ein wirklich schwieriger Name für die Erkrankung, unter der man sich unter Umständen erstmal gar nichts vorstellen kann. Deshalb wird der Name auch als MAS abgekürzt. Diese Krankheit ist ausgesprochen selten. Sie betrifft eher Mädchen als Jungen und die Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung zu bekommen, liegt zwischen 1 zu 100.000 bis 1 zu 1 Million. Also eine wirklich sehr seltene Erkrankung. Dennoch gibt es sie und sie verursacht sehr starke Schmerzen und führt zu Knochendeformierungen. Ich möchte Ihnen vorerst das Erscheinungsbild und die Symptome dieser Erkrankung erklären. Es ist in erster Linie eine Knochenstoffwechselerkrankung. Diese wird ausgelöst durch eine sogenannte Gain-of-Function-Mutation. Mein Gott, was ist das denn jetzt schon wieder? Unter Gain-of-Function-Mutation versteht man in der Genetik eine Genmutation, die zur Verstärkung der Genaktivität oder zu einer neuen Funktion des Gens führt. Je nachdem, in welchem Stadium der frühen Entwicklung die Mutation auftritt, unterscheidet sich das Ausmaß und der Gewebetyp, der betroffen ist. Patienten, die an MAS leiden, können isolierte Symptome oder auch Symptome an mehreren Bereichen des Skeletts zeigen. Oft stellt sich ein Hinken ein, das von Schmerzen begleitet wird. Es kann auch zu krankheitsbedingten Knochenbrüchen kommen. In vielen Fällen leiden die Patienten an einer sich verschlimmernden, fortschreitenden Skoliose. Eine Skoliose bezeichnet eine Verkrümmung der Wirbelsäule, die dann wie ein S aussieht. Diese Verkrümmung führt zu einem Beckenschiefstand. Durch die Fehlhaltung kommt es wiederum zu starken Schmerzen. Zu diesen Knochendeformationen können auch sogenannte Café-au-lait-Flecken auf der Haut kommen. Also eine Pigmentstörung der Haut. Zurzeit steht für das MAS noch keine kausale Therapie zur Verfügung. Neben der konsequenten Vermeidung von UV-Strahlung und der Anwendung von Lichtschutzmitteln steht vor allem die kosmetische Versorgung der Hyperpigmentierung bei der Behandlung im Vordergrund. Zur Therapie der fibrösen Dysplasie, also der Knochendeformation, eignen sich die sogenannten Bisphosphonate. Das sind Medikamente, die gezielt in den Knochenstoffwechsel eingreifen. Sie hemmen die Zellen, die den Knochen abbauen. Und die nennen sich Osteoklasten. Somit hemmen sie den krankhaften Abbau der Knochensubstanz, stabilisieren die Knochen und verhindern Knochenbrüche. Im Verlauf der Erkrankungen können auch stabilisierende chirurgische Eingriffe notwendig sein. Meist werden den Patienten zusätzliche Kraftübungen empfohlen, die die Muskulatur in unmittelbarer Nachbarschaft der Knochen stärken sollen. Damit soll also das allgemeine Risiko für Frakturen gesenkt werden. Die Kraftübungen sollten natürlich in physiotherapeutischer Betreuung stattfinden. Damit gilt das Syndrom bis heute als eine unheilbare Erkrankung. Eine kausale Therapie wird erst dann zur Verfügung stehen, wenn es gentherapeutische Ansätze gibt. So, jetzt aber wieder zurück zu Thorsten. Er hat diesen genetischen Knochendefekt, also schon von Kindheit an. Ab seinem 18. Lebensjahr durchlief er einen Operationsmarathon, bei dem immer wieder Knochentransplantationen stattfanden. Er nahm viele verschiedene Medikamente in sehr hohen Dosierungen und hatte dadurch starke Nebenwirkungen. Das waren zum Beispiel Magen-Darm-Probleme, Schlafprobleme bis hin zur Depression. Im Jahr 2015 stieß er auf Cannabis als Therapieform. Er beschäftigte sich daraufhin intensiv mit dem Thema Cannabis und er war fasziniert davon, dass wir zum Beispiel ein eigenes Cannabinoid-System im Körper haben, das sogenannte Endocannabinoid-System. 2015 hat er dann mit seinem behandelnden Arzt einen Antrag für eine Ausnahmegenehmigung für Cannabis als Medizin beantragt und man höre und staune, er hat sie auch erhalten. Er gehört also zu den Patienten, die vor dem Cannabis als Medizingesetz eine Ausnahmegenehmigung für die Therapie mit Cannabis bekommen hat. Durch seinen großen therapeutischen Eigenerfolg hat er sich seit dieser Zeit mit dem Thema Cannabis als Medizin intensiv beschäftigt. Mittlerweile sagt man ihm nach, dass er sich im Bereich Cannabis als Medizin sehr gut auskennt. Und zwar so gut, dass er Vorträge für Ärzte, Apotheken, die Suchthilfestationen und für Patienten hält. Auf seiner Website begrüßt er uns mit einem hanfigen Willkommen. Jetzt aber zu meinem Gast, Thorsten. Auch dir ein hanfiges Willkommen. Schön, dass du hier bist. Magst du dich einmal selber vorstellen?
Ja, hallo Christiane. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thorsten Hedfeld. Ich bin 53 Jahre alt. Ich habe einen schweren genetischen Knochendefekt, der sich da nennt McEwen-Albright-Syndrom. Das Ganze ist eine Art Knochendefekt. Das sind Knochenzysten und Knochentumore, die von innen her den Knochen kaputt machen. Und ich habe also in meinem Leben sehr, sehr viele Knochentransplantationen schon hinter mich gebracht. Mir wurde dreimal das Becken in den Oberschenkel verpflanzt. Mir wurde das linke Wadenbein in den rechten Oberschenkel verpflanzt. Das Ganze ist alles mit Metallplatten extrem verschraubt. Das sind 10 Schrauben nochmal quer durch den Oberschenkel mit durch. Und die Krankheit ist durch Deformationen der Knochen sehr, sehr schmerzhaft mit. Es gibt selten diese Krankheit im Erwachsenenalter. Das Ganze gibt es eigentlich mehr im Kindesalter. Da wird es auch bei mir festgestellt. 10, 11 Jahre beginnen meine Unterlagen, die ich noch habe heute. Und da wurde ich von Ärzten geröntgt. Und dann hat man eben auch die Deformationen schon gesehen. Und ich habe damals schon sehr, sehr viele Schmerzen immer gehabt, habe das natürlich auch meinen Eltern erzählt. Und wenn man jetzt überlegt, ich bin 69 geboren, das Ganze war dann 1980, wo man das festgestellt hat. Da hat man also doch nicht ganz so viel irgendwie von dieser Krankheit überhaupt gewusst. Das heißt also, es ging dann los von einem Arzt zum nächsten. Ich habe ganz, ganz viele Röntgenuntersuchungen die nächsten kommenden Jahre gehabt, MRTs, CTs. Ich wurde von einer Uni zur nächsten durchgereicht. Natürlich nicht toll, wenn man gerade so 10, 11, 12, 13, 14 Jahre alt ist, dass man da ständig von einer Uni zur anderen geht, von einem Röntgen zum nächsten. Und im Grunde genommen konnten die damals nicht viel anfangen. Mit 12 hat es irgendwann mal geheißen, ja, da müssen wir die Beine abnehmen. Das sieht alles ziemlich komisch aus. Ich bin heilfroh, dass meine Mutter damals das nicht gemacht hat. Die ist also hat sich ihren Jungen wieder geschnappt und hat gesagt, nix, da fahren wir zum nächsten Arzt und schauen, lassen das anschauen. Und irgendwann hat es geheißen, es könnte nach der Pubertät vorbei sein. Ja, mit der Pubertät ging es dann, oder nach der Pubertät war ich dann 18 und dann ging es eigentlich los mit der ersten Operation. Dann hatte ich mit 20 die nächste Operation, mit 23 die dritte Knochentransplantation und dann habe ich irgendwann mal die Ärzte gefragt, so, Leute, könnt ihr mir mal erklären, wie das bitte so weitergeht hier, dass ich irgendwann mal mir ein Leben aufbaue? Es ist ja nicht so, wenn man eine Operation, eine Knochentransplantation am Becken und Oberschenkel hat, dass man da ins Krankenhaus geht und eine Woche später ist man da wieder topfit und kann wieder alles machen. Nee, das ist ja zehn Monate, zwölf Monate überhaupt erst einmal wieder auf die Beine kommen angesagt, dass man überhaupt wieder laufen kann. Und ein Jahr später wieder in der Klinik und da habe ich die Ärzte gefragt, sag mal Leute, wie soll das weitergehen? Wie mache ich das? Wie baue ich mein Leben auf? Wissen Sie nicht, kann man nichts sagen. Das wird wahrscheinlich so weitergehen bei mir. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ich war 23, habe ich gesagt, nee, Leute, das geht nicht, dann pumpt man mich jetzt erstmal voll mit Schmerzmitteln, damit ich überhaupt mal anfangen kann, einen Job zu machen, Arbeiten zu machen und irgendwann mein Leben aufzubauen. Das Ganze ging dann bis 97, da war ich dann 27. Dann habe ich mich in Kiel wieder in der Klinik vorgestellt. Die hätten mich auch gerne wieder operieren wollen. Das habe ich auch nicht zugelassen dann, weil ich konnte nicht 5 Jahre später schon wieder operiert werden. Und das Ganze habe ich dann nochmal durchgezogen bis 2005 mit allen möglichen Schmerzmitteln, die man mir damals verschrieben hat. 2005 war das Ganze wieder mit den Knochen so schmerzhaft, dass ich in München in einer Klinik war. Dort wurde mir dann das linke Wadenbein in den rechten Oberschenkel transplantiert. Das Ganze hat mich dann eben mit Verschraubung und 10 Schrauben und einer Riesenplatte für circa 10 Jahre mit in die Krücken und in den Rollstuhl getrieben, da es extrem schmerzhaft weiterhin war. Ich habe sehr, sehr hohe Dosierungen von Opiaten gehabt, also Fentanyl, Oxycodon, umgekehrt Oxycodon, Fentanyl danach.
Meine Güte, ja. Also das volle Programm sozusagen. Und die meiste Zeit deines Lebens warst du praktisch in Krankenhäusern unterwegs und musstest dich da dann den Operationen unterziehen. Meine Güte, also das ist, und trotzdem nicht den Lebensmut verloren.
Nein, Leben geht weiter. Ich meine, das ist bei mir ein bisschen ein anderes Thema. Ich kenne das jetzt mittlerweile von vielen Patienten auch, wenn die ihr normales Leben führen und sie haben dann irgendwo eine Diagnose, sie sind 20, 25, 30, 40 Jahre alt, haben aber schon ein normales Leben geführt, dann ist es bei denen eine Phase, wo komplett das Umdenken anfängt. Für die bricht eine Welt zusammen, die müssen erstmal komplett lernen, damit zu leben. Ich musste von klein auf damit lernen zu leben. Ich denke ein bisschen anders über diese ganzen Sachen. Mittlerweile habe ich noch viel mehr Operationen hinter mir und ich bin noch da und ich bleibe auch noch da.
Ja, und ich, also wir haben uns ja schon mal getroffen, wir haben uns ja schon 2 Mal gesehen. Also du kannst gehen, du bist nicht auf dem Rollstuhl angewiesen und so weiter. Also enorm. Dafür, dass sie dir die Beine abnehmen wollten, so ungefähr, deine Mutter da aber Gott sei Dank eingeschritten ist, du aber auch zwischenzeitlich im Rollstuhl sitzen musstest, ist es einfach toll, dich so zu sehen, wie beweglich du bist mittlerweile. Also das ist ganz toll. Wollen wir doch mal auf das Thema Cannabis kommen. Du bist ja sehr früh darauf gekommen. Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
Das ist eben dann gewesen, nachdem ich da 10 Jahre lang mit allen möglichen Opiaten vollgestopft worden bin, ging es mir körperlich also wirklich ziemlich dreckig mittlerweile. Das war dann 2015. Also 2014 auf 2015 ging es mir körperlich richtig dreckig mit dem ganzen Fentanyl und allem. Und dann bin ich in München in eine Klinik gegangen. Da haben wir das Ganze nochmal umgestellt über Silvester auf damals noch L-Polamidon. Das haben wir aber auch festgestellt, dass das auch nicht wirklich bei mir anschlägt richtig, da ich dort auch wieder sehr, sehr hohe Dosierungen hätte nehmen müssen. Und dann ist eigentlich in der Klinik der Arzt selber mit mir auf die Idee gekommen, dass man das Ganze auch mal mit Cannabis therapieren könnte oder versuchen könnte. Die Klinik hatte schon mehrere Patienten in diese Richtung mit und ich habe daraufhin auch gesagt, natürlich, selbstverständlich, es nützt mir nichts mehr, den Opiaten und Morphinen so weiterzumachen, mach mich weiterhin körperlich kaputt. Probieren wir das Ganze mit Cannabis als Therapieform.
Das war dann Dronabinol oder was hast du da bekommen damals?
Nein, das war 2015, ist das dann schon gewesen. Im Sommer 2015 hat man den Antrag auf die Blüten gestellt gehabt.
Ach, da hat man schon den, okay, da hast du praktisch nach der Ausnahmegenehmigung hattest du einen Antrag gestellt.
Richtig, genau. Man musste zuerst damals, also bevor diese ganze Gesetzgebung oder Gesetzesänderung gewesen ist, musste man bei der Krankenkasse einen Antrag stellen, der abgelehnt werden musste. Diesen abgelehnten Antrag musste man dem BfArM vorlegen, dass man einen abgelehnten Antrag hat. Nur so hat man zum damaligen Zeitpunkt eine Ausnahmegenehmigung bekommen.
Ah ja, okay.
Diese Ausnahmegenehmigung musste aber auch der Arzt selber dort beantragen. Gut, war für mich jetzt nicht das Thema, war eine Klinik. Und das hat der Chefarzt selber damals gemacht von der Klinik aus mit. Und daraufhin war das nicht das Thema von der Klinik. Aber auch der Apotheker musste zum damaligen Zeitpunkt auch einen Antrag wieder beim BfArM stellen, dass er das eben auch importieren darf. Also es war schon ein Antragsgewusel damals.
Ja, wahnsinnig. Aber du hast eine Apotheke gefunden, die sich dann damit auseinandergesetzt hat und die dann einen Antrag gestellt hat.
Derselbe Apotheker, der auch gesehen hat, dass die ganzen Opiate und Morphine nicht mehr wirklich was gebracht haben bei mir und sonstiges mit, hatte überhaupt kein Thema damit zu sagen, ja, wenn der Arzt sagt, also ich bin ein offener Patient, auch damals schon gewesen, ich habe zu meinem Apotheker gesagt, bitte fahren Sie doch mal mit, ich habe dann einen Termin in der Klinik bei meinem Arzt und ich habe den Arzt und den Apotheker direkt zusammengebracht in meiner Sprechstunde und habe die beiden vorgestellt miteinander, damit auch die miteinander klarkommen und so war das.
Super. Finde ich spitzenmäßig, weil gerade der interaktive Austausch zwischen Arzt und Apotheke ist unglaublich wichtig zum Wohle des Patienten. Ne? Also es muss da schon so ein Austausch auch stattfinden. Die müssen ganz eng zusammenarbeiten. Wahnsinn. Mein Gott, du warst deiner Zeit ja dann sehr voraus mit der Ausnahmeregelung. Du sagst, du hast mit Blüten therapiert. Das hat dir der Arzt damals auch gleich vorgeschlagen, die Therapieform Blüte. Die inhalative Form sozusagen.
Zum damaligen Zeitpunkt war ich Raucher. Die inhalative Therapie hat aber gar nicht so wirklich bei mir angeschlagen, weil es gab auch keine Extrakte und nichts. Und ich habe damals mit dem B-Pharm mich da auch schon auseinandergesetzt, mit dem Arzt, mit dem B-Pharm und diese ganzen Sachen mit. Und ich habe das Ganze, wie das B-Pharm das dann einträgt, ich habe das Ganze dann als Tee konsumiert. Wobei ich das Ganze natürlich oral gemacht habe. Ich habe auch hinterher die ganzen Blüten eigentlich oral konsumiert mit dazu. Natürlich klein gemacht auch und alles.
Ja, das denke ich mir.
Dekarboxyliert natürlich auch noch mit dazu. Mir ging es da um die Langzeitwirkung. Ein Schmerzpatient, der Dauerschmerzen hat, inklusive Schmerzspitzen, dem nützt es hinterher nichts, wenn er nur inhalieren kann oder sowas mit, sondern der braucht auch eine Therapieform, die länger anhält. Wir haben beim Inhalieren ja auch das Thema, dass das nach ansteigt, sehr, sehr schnell, aber auch sehr, sehr schnell wieder abfällt, also eine schnelle Anflutung hat und auch schnell wieder abfällt. Und darum inhalieren die meisten auch 3, 4, 5 Mal am Tag, dass sie alle 3, 4 Stunden maximal, vielleicht sogar alle 2 Stunden schon inhalieren müssten wieder. Und auch ich habe das damals in Kombination auch noch gemacht, weil ich auch Schmerzspitzen hatte. Mhm. Aber durch die orale Therapieform auch ganz schnell, und zwar innerhalb von 14 Tagen, alle Opiate und Morphine abgesetzt.
Klar, für chronische Schmerzpatienten, da brauche ich die orale Form. Für die Schmerzspitzen dann die inhalative Form. Ganz kurz noch zur Erklärung, dekarboxylieren. Das heißt, dass ich das einfach in die aktive Form bringe, dass es überhaupt aktiv im Körper wirken kann. Das mache ich über Wärme. Bei der Inhalation ist es klar, ne, da setze ich das 180 bis 220 Grad aus. Das bewirkt die Dekarboxylierung. Du hast das wahrscheinlich dann irgendwo im Ofen gemacht oder wie auch immer, dass du das dekarboxylierst. Hast und in die aktive Form überführt hast. Beim Tee ist natürlich der Nachteil, es ist halt in Öl löslich, der Wirkstoff, ne? THC, CBD, aber nicht in Wasser. Insofern, da nimmt man sehr, sehr wenig auf. Man bräuchte da sehr viel von den Blüten. Das ist natürlich dann auch eine teure Variante. Ganz verständlich, dass du dann gesagt hast, nehme ich einfach oral auf, ne? Ich führe das in die aktive Form, dann zerkleinere ich das und dann wird es halt gegessen, sozusagen.
Kann man in den Joghurt packen oder sonst mit dazu, dann hat man auch noch ein bisschen die Fettvariante mit dabei und dann kann man das auch gut abdosieren und gut abwiegen in dem Moment mit und dann kann man auch hinterher auch in dieser Art eine ordentliche Therapie machen. Ich habe das auch immer alles meinem Arzt direkt geschrieben, was ich wie einnehme und wie viel Milligramm das ungefähr sind und wo ich was mit reingemischt habe. Ich habe das wirklich über ein halbes Jahr alle 2 Tage ihm eine E-Mail geschrieben. Natürlich haben wir uns mindestens einmal im Monat gesehen, aber ich habe ihm so alle 2, 3 Tage immer eine E-Mail geschrieben und habe dem Arzt also wirklich damals auf dem Laufenden gehalten, bis er irgendwann mal so nach einem Dreivierteljahr gesagt hat, also ich kann jetzt aufhören, ihn zuzuspammen. Er hat das alles verstanden.
Aber da konntest du mir zumindest noch sehr gute Tipps geben, was man noch so alles machen kann, wie man das zubereiten kann. Sehr schön, schöne Geschichte. Sag mal, wie ging es dann weiter 2017, als dann das Cannabis als Medizingesetz kam? Da konntest du das dann ja offiziell beantragen sozusagen. Wie ging es da weiter?
Ja, auch eine lustige Sache. Wir Patienten, die ja im Vorfeld schon eine Ausnahmegenehmigung hatten, mussten dann ja damals auch wieder einen neuen Antrag stellen, den wir ja damals davor schon sowieso schon stellen mussten, damit wir die Ausnahmegenehmigung bekommen haben. Und lief auch alles nicht ganz so reibungslos, aber dadurch, dass ich mein Arzt eine Klinik gewesen ist und ein Spezialist für neuropathische Schmerzen und sowas gewesen ist, gab es da für mich im zweiten Anlauf mit einem Widerspruch von meinem Arzt dann hinterher kein Thema. Es wurde 2017 dann im, ich glaube, April oder Mai, habe ich damals die Übernahme dann auch bekommen gehabt. Also da gab es dann hinterher nicht mehr das große Thema. Ich fand es immer traurig, dass die Leute gesagt haben, boah, super, du hast die Übernahme bekommen und du hast das. Ich habe dann immer gerne gesagt, Leute, ich würde gerne darauf verzichten, wenn ich auf meine ganze Operation hätte verzichten können.
Absolut, ja.
So toll ist das Ganze nämlich gar nicht. Die ganzen Opiate, die ganzen Morphine, das hat einem körperlich ja doch mitgenommen, wie verrückt. Und
ja, natürlich.
Da ist es nicht irgendwie jetzt ein super, du darfst oder sonstiges mehr sagen. Wie gesagt, ich hätte gerne darauf verzichten können, dann, wenn ich auf den anderen verzichtet hätte.
Also das kann ich gut verstehen. Sag mal, die Opiate konntest du absetzen, ne?
Ja, innerhalb von 14 Tagen habe ich das abgesetzt.
Tatsächlich? Hast du da keine Entzugserscheinung gehabt? Weil das ist ja wie ein Entzug, ne? Dann, den du machen musst.
Durch die orale Aufnahme vom THC war die orale Aufnahme anfangs auch sehr hoch. Und das hat das eigentlich wirklich, ich möchte nicht sagen überspielt, aber die Entzugserscheinungen sind lange nicht so schlimm gewesen, wie man das eigentlich erwartet hätte. Hat aber auch den Hintergrund, man hat mich ja schon, seitdem ich 19 bin, mit allen möglichen Schmerzmedikamenten vollgepumpt oder 20, immer wieder auch zwischen den Operationen. Ich habe nicht wirklich so das ganz große Thema, von einem Entzug zu einem anderen Medikament zu wechseln. Das wurde ja schon jahrelang gemacht bei mir.
Ja, meine Güte. Also da hast du echt was mitgemacht, mein lieber Mann. Ja, das möchte keiner. So wie du. Also da verzichtet man wirklich lieber darauf, dass man das verschrieben bekommt. Ganz ehrlich, kann ich total verstehen. Sag mal, und dein Umfeld, wie hat das denn darauf reagiert, dass du mit Cannabis therapierst? Du hast ja schon sehr früh angefangen, da war das ja, wie gesagt, noch nicht mal bekannt. Bei Apothekenärzten haben sich weniger Ärzte damit beschäftigt, weniger Apotheken. Auch Familie und so, kann ja sein, dass die vielleicht auch mal komisch gucken, ne, wenn du mit Cannabis therapierst. Wie hast du das empfunden?
Dadurch, dass ich schon ein bisschen älter bin, wohne ich auch alleine beziehungsweise mit meiner Frau zusammen. Und da es mir körperlich ja auch sehr, sehr schnell wesentlich besser ging, ich die ganzen Opiate und Morphine abgesetzt habe, ich wieder aufgelebt habe, wieder ein bisschen Farbe im Gesicht bekommen habe. Bei den Opiaten und Morphinen musste man für Stuhlgang noch alle möglichen anderen Sachen einnehmen, damit man überhaupt noch Stuhlgang haben kann. Das ist alles weggefallen. Also auch meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und für mich war der Erfolg sowieso gravierend. Ich habe innerhalb von 3 Monaten oder 4 Monaten dann geschaut, dass ich fast alle Wege nur noch mit Krücken mache. Und dann nochmal 4 oder 5 Monate später habe ich versucht, alle Wege ohne Krücken zu machen. Und das nach über 10 Jahren Rollstuhl und Krücken ist das natürlich dann schon auch für das Umfeld eine tolle Sache gewesen, dass ich wieder mich auf 2 Beinen bewege. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht joggen gehen, ich kann nicht jemandem hinterherlaufen. Also mir kann jeder weglaufen, aber ich kann mich trotzdem immer kurze Wege auf 2 Beinen halten. Und das ist halt doch eine wahnsinnige Steigerung der Lebensqualität gewesen. Und da heißt es immer, Cannabis würde stimmungsaufhellend sein oder sowas. Und dann muss ich immer sagen, sorry Leute, mir ging es so beschissen. Wenn es mir jetzt gut geht, und zwar damit, dann ist das doch automatisch so, dass ihr empfindet, ja, der ist von der Stimmung her besser. Mir geht es besser und das liegt dann, aber dadurch, dass du weniger Schmerzen hast. Die Schmerzen sind immer noch da. Schmerz ist ein Warnsystem, ein Warnsignal. Schmerz ist eigentlich ganz wichtig mit dabei, gerade in meinem Fall mit den deformierten Knochen. Ich nehme den Schmerz nur ganz anders wahr. Das heißt, er überlagert diese ganzen Sachen nicht mehr von vornherein vom Denken her, sondern er ist halt ich möchte nicht sagen, in eine Schublade geschoben, aber
du bist einfach mehr abgeschirmt, ne? Also bist mehr abgeschirmt vor deinem Schmerz und das befördert natürlich die Lebensqualität ungemein, weil sonst steht der Schmerz permanent im Fokus. Das heißt also, du bist nicht high vom Cannabis, sondern du bist einfach high davon, dass du dich wieder bewegen kannst, dass du wieder was tun kannst, dass du arbeiten kannst, ja, am Leben so normal teilnehmen kannst, ne? Und das ist wichtig. Man soll ja eher high vom Leben sein, ne? Und nicht von seinem Medikament. Und ich denke mal, mit den ganzen Opiaten, die du da zu dir nehmen musstest, das ist natürlich, da hast du keinerlei Lebensqualität mehr. Null. Das ist, finde ich, so toll. Wirklich, mich freut das so, dass du da diese Therapieform gefunden hast. Und es ist ja noch nicht mal so, dass du dich nur um dich selber kümmerst, sondern du kümmerst dich ja auch um ganz viele andere Patienten. Du berätst ja alle, du berätst Firmen und Ärzte und Patienten und so weiter. Magst du darüber mal was erzählen? Ich finde das total wahnsinnig, was du so alles machst nebenbei.
Ja, ich habe dann 2017, nachdem das auch bei mir ja wieder ein bisschen gedauert hat, bis auch die Krankenkasse dann nochmal gesagt hat, ja, ist okay, wir machen die Kostenübernahme, habe ich sehr, sehr schnell mitgekriegt, oh, das ist doch nicht so einfach hier, die Gesetzgebung sagt zwar hier, ihr dürft zwar nur in Ausnahmefällen ablehnen, aber für uns Patienten und für das ganze Umfeld, was ich dann so mitbekommen habe, waren das meiner Meinung nach nicht nur die Ausnahmefälle. Und da war es dann wirklich angebracht, dass wir angefangen haben, okay, was müsste man denn wirklich alles beantworten? Welche Fragen sind denn da? Dann habe ich angefangen, mich mit den vielen Patienten mit auseinanderzusetzen. Ich habe eine eigene Webseite ins Leben gerufen mit dazu, wo sämtliche Sachen auch abgestimmt sind zum BfArM mit hin. Das heißt also, dort findet man auch die Sachen, können Ärzte und Apotheker nachsehen. Die wird weitergeleitet zum BfArM dann hinterher, wenn irgendwelche Fragen für Apotheker und Ärzte mit dabei sind. Auf deren Webseiten zur Cannabis-Agentur mittlerweile. Also es hat sich ein bisschen geändert wieder beim BfArM in den letzten Jahren. Es gehen ja jetzt die Fragen nicht mehr zum BfArM direkt, sondern zur Cannabis-Agentur. Und da habe ich angefangen, dann auch mich mit den Herstellern auseinanderzusetzen und habe versucht, die zu unterstützen als Patient. Und das mache ich heute noch. Und natürlich auch Apotheken genauso, wenn PTAs irgendwelche Fragen haben. Dürfen gerne bei mir anrufen, dürfen alle gerne Fragen stellen. Ich habe angefangen damals 2017, mit meinem Apotheker zusammen auch anderen Apothekern Schulungen mit anzubieten, dass man denen die ein bisschen aufklärt. 2017, als das Gesetz rauskam, war es ja doch alles sehr, sehr neu, auch für die Apotheker mit dabei. Und auch heute, das haben wir 2000 Apotheker, was haben wir denn wirklich an Apothekern, die da mitspielen oder 2000 Ärzte, 3000 Ärzte, die da mitspielen momentan?
Ja, viel zu wenig. Sowohl Ärzte fehlen als auch Apotheken fehlen, die Cannabis versorgend sind. Leider ist es so. Da müssen wir auch weiter dran arbeiten. Aber genau deswegen machen wir auch den Podcast, um das Ganze noch mehr publik zu machen und zu zeigen, was für eine tolle Tätigkeit das auch sein kann, sich um Patienten wie dich zu kümmern, ne? Und da wirklich solche tollen Erfolge zu erzielen.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Ich würde jetzt noch mal gerne auf ein ganz anderes Thema eingehen. Und zwar geht es um das Eckpunktepapier der Bundesregierung. Das ist herausgekommen, war auch in allen möglichen Medien. Cannabis soll nun legalisiert werden. Und 20 bis 30 Gramm darf man straffrei besitzen, so steht's da drin. Keine THC-Obergrenze, ja, ab 18 kannst du es abgeben, ab 21 feuerfrei, da gibt's keine Obergrenzen. Ich glaube, bis so zwischen 18 und 21 sind noch THC-Obergrenzen angedacht. Keine Werbung, neutrale Verpackung etc. etc. Die Lizenzshops sind im Gespräch, Apotheken sind auch im Gespräch und der Eigenanbau. Also jede Menge drin, ist ein langes Eckpunktepapier. Was letztendlich draus wird, steht in den Sternen. Also da können wir nur in die Glaskugel gucken. Aber das Ganze birgt natürlich auch Gefahren für Patienten. Und ich denke, das kristallisiert sich leider auch immer weiter heraus. Wie siehst du das, Thorsten?
Ich habe auch die ganz, ganz große Angst, dass wir Patienten eigentlich hinten runterfallen, wenn da wirklich was passiert in diese Richtung. Noch glaube ich nicht daran, dass da wirklich was passiert. Gerade wenn man angibt, man muss 20 bis 30 Gramm haben. Könnt ihr mal bitte eine Zahl sagen, dass das hinterher nicht wieder bundesländerübergreifend ist, wenn ich von Nordrhein-Westfalen was weiß ich nicht, wohin fahre oder von Bayern nach Baden-Württemberg fahre, dann haben wir da hinterher wieder, da 25 Gramm, da 20 Gramm, da 30 Gramm. Bitte mal, also da schon mal wenigstens irgendwo festlegen, das wäre schon mal ganz toll. Das Thema ist aber trotzdem auch für die Patienten, es ist unheimlich wichtig eigentlich, dass die Patienten nicht hinten runterfallen. Da habe ich die größte Befürchtung mit dabei. Wir haben ich schätze mittlerweile, was haben wir, 100.000 Kassenpatienten und locker die gleiche Menge an Privatzahlern haben wir mittlerweile auch schon. Das heißt also 200.000 Patienten, wenn man damals mal das noch zurückdenkt an 2017, wo das Gesetz rausgekommen ist von unserem Gesundheitsminister Gröhe damals, die haben ja mit 1-2% der Bevölkerung sogar gerechnet, denen Cannabis irgendwo helfen könnte. Und wir waren damals 80 Millionen. Das heißt also, 1-2% wären für mich 800.000 bis 1,6 Millionen Patienten. So war das angedacht. Und wenn wir jetzt heute sehen, wie weit wir heute sind, nach 5 Jahren, sind wir überhaupt noch nicht weit. Irgendwas blockiert da auch dauernd mit. Ich weiß nicht. Auch der Anbau ist auch nicht so toll. Es gibt von 1.000 Patienten gibt es 5. Lass es 10 sein, die anbauen können. Dann haben wir 10 Patienten, 990 Patienten, die können es nicht, weil sie zu alt sind, weil sie keine Ahnung von wirklichem Anbau haben. Denn auch richtig gutes Anbauen für gutes Cannabis oder gute Blüten ist ja auch schon eine richtige Kunst. Also das kann ja definitiv nicht jeder. Ich habe halt die große Befürchtung, dass mit dieser ganzen Legalisierung, was da gerade so gesagt wird und passiert, dass wir Patienten wirklich hinten runterfallen und...
Du, ich muss dir völlig recht geben, Eigenanbau für Patienten geht für uns vom VCA-Seiten gar nicht. Es ist ein Arzneimittel und das wird unter sehr strengen Vorgaben angebaut. Nicht umsonst gibt es diese EU-GMP-Regelung, GACP, wonach sich die Firmen richten müssen, die Cannabis anbauen. Und ich vergleiche das immer mit Acetylsalicylsäure. Ich würde mir auch keine Weidenrinde abkratzen und mir daraus Acetylsalicylsäure brauen. Da greife ich doch lieber auf das, was wir in den Apotheken haben, zurück, wenn ich Kopfschmerzen habe oder sonst was. Also Arzneimittel bleibt Arzneimittel. Und vor allen Dingen die Begleitung des Arztes ist natürlich wichtig. Das würde dann nämlich auch wegfallen, wenn Patienten plötzlich Eigenanbau betreiben und sich selbst therapieren, wird das ja gar nicht mehr kontrolliert durch Ärzte. Und bei einer Erkrankung, die gehört einfach in Händen des Arztes, auf jeden Fall. Also so sehen wir es auch. Und wie du schon sagtest, die wenigsten Patienten können das und wollen das überhaupt.
Richtig.
Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Blüten in der Verschreibung bleiben und vor allen Dingen auch in der Kostenübernahme bleiben. Weil auch Privatrezepte könnte man sich ja ausstellen lassen, klar, dann bekommt man die Blüte, aber wer kann sich das leisten bei einer Dauertherapie?
Und wir haben entsprechende Indikationen, die wirklich das auch bedürfen, dass wir eine schnelle Anflutung haben. Das heißt also, wenn ich Tourette-Patienten sehe, die brauchen eine schnelle Anflutung. Epilepsie-Patienten bei einem epileptischen Anfall, die brauchen eine schnelle Anflutung eigentlich mit dabei. Schmerzpatienten mit Schmerzspitzen, denen nützt es allen nicht. Es nützt allen, wenn sie zusätzlich es als Extrakt mit einnehmen, um einen gewissen Spiegel haben. Man muss keinen hohen Spiegel dabei haben, sondern es würde allen Patienten einigermaßen helfen, wenn sie den Extrakt auch noch zusätzlich mit einnehmen würden. Aber es gibt durchaus Indikationen, wo es definitiv notwendig ist, weiterhin die Inhalation mitzumachen. Und da fürchte ich, dass es auch dafür für die Patienten hinten runterfällt, dass das immer noch nicht gesehen wird.
Nein, also die Befürchtung haben wir leider auch. Deswegen müssen wir weiterhin dafür kämpfen. Und da laut sein, ihr als Patienten müsst dann natürlich auch immer laut sein und auf euch aufmerksam machen, damit ihr nicht vergessen werdet bei dieser ganzen Legalisierungseuphorie, die im Moment herrscht. Ja, Thorsten, vielen, vielen Dank. Mensch, du hast umfassend berichtet über dein Schicksal, das wirklich wahnsinnig unvorstellbar ist mit deinen ganzen Operationen, deiner Odyssee durch Kliniken in ganz Deutschland, also wahnsinnig. Und trotzdem sehe ich dich hier, du lächelst und wir haben uns schon getroffen und du bist für meine Begriffe durch die Gegend geflitzt, sozusagen. Also es ist schon irre, wie toll, ne? Also dass du da so beweglich sein kannst, dank der Therapie mit Cannabis. Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für unser Hanfgespräch. War ein tolles Gespräch, fand ich.
Ja, ich möchte auch nochmal Danke sagen für die Einladung und nochmal Danke an meinen Arzt und meinen Apotheker.
Sehr schön, das finde ich schön. Das war ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, Thorsten, mach es gut und bleib weiterhin so tough und als Kämpfer kämpfst du dich da weiterhin durch.
Wir sehen uns wieder.
Wir sehen uns wieder, auf jeden Fall. Tschüss, Thorsten.
Tschüss. Tschüss.
Ich fasse noch einmal zusammen. Thorsten hat eine Website, dort findet man allerlei Informationen zu dem Thema Medizinalcannabis. Er hat einen Blog, macht Beratung, ja, und ist ansonsten sehr aktiv, denn er beantwortet Fragen von Patienten, Ärzten und Apotheken zu Therapien, zur Verschreibung, zu Produkten, zur Lagerung, zur Gesetzeslage. Aber nicht nur das. Er beantwortet auch Fragen zu THC, CBD und zu Terpinen. Als wenn das noch nicht genug ist. Er informiert auch über Anwendungsgebiete, Cannabis, Effekte, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und vieles mehr rund um Medizinalcannabis. Dank der Therapie mit Cannabis kann Thorsten wieder am Leben teilnehmen und sich ohne Hilfsmittel bewegen. Er kann aktiv sein und lässt andere an seinem Wissen und seiner Erfahrung teilhaben. Diese Geschichte von Thorsten hat mal wieder gezeigt, Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Die nächste Folge des VCA-Hanfgesprächs erscheint wieder wie gewohnt in 2 Wochen. Hörbar ist das Ganze dann auf Spotify, Apple Podcasts und auf der Website des VCA unter dem Punkt oder dem Reiter Podcast. Die Links stelle ich dazu dann wieder in die Shownotes. Und den Link zu Thorstens Website werde ich natürlich auch einstellen. Lohnt sich da mal drauf zu gucken, auf jeden Fall. In der nächsten Folge habe ich wieder einen interessanten Gast. Also in diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.